Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, eine der meistgestellten Fragen auf Instagram, die wir immer wieder bekommen: Ich kriege keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Was soll ich machen? Welche Alternativen gibt es da draußen? Was kann ich mir anschauen? Was soll ich tun? Und all das wollen wir heute klären und auflösen. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung geholt aus unserem Team. Und zwar ist Sabrina wieder bei uns im Podcast mit dabei. Welcome.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf die Folge und ich würde sagen, wir starten direkt in die Inhalte durch. Was kann man tun, wenn man keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommt? Also, erstes Thema, was man angehen kann, ist, sich zu fragen, bekomme ich wirklich keine BU oder habe ich es noch nicht richtig versucht? Denn oftmals, was wir so in der Praxis sehen, ist, dass man, oder vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, du bist jetzt zu einem Versicherer gegangen und hast halt mal so einen Antrag erstellt und der hat gesagt, nö, machen wir nicht mit Ausschluss Knie oder so, oder hat schon direkt gesagt, brauchst gar nicht versuchen oder so. Und dann denkt man, ich kriege gar keine BU mehr. So, das sehe ich, glaube ich, immer wieder in der Praxis, du wahrscheinlich auch irgendwie, ja, dass man so Kandidaten hat. Was kann man da machen, Sabrina? Was wäre da der erste Ansatzpunkt?
Der erste Ansatzpunkt wäre eine anonyme Risikovoranfrage und die gut aufarbeiten. Also ganz, ganz oft hatte ich jetzt kürzlich wieder, eine Kundin hat beim Versicherer direkt angefragt und einen Ausschluss bekommen, leider mit Namen. Also mit dem Namen schon in der Anfrage drin. Wir haben die anonyme Risikovoranfrage vorbereitet, heißt die Gesundheitsfragen aufgearbeitet mit Unterstützung der Patientenakte, Gesundheitsakte von der Krankenkasse, vom Hausarzt. Wir haben Arztberichte beigelegt für die Themen, die damals unter anderem abgelehnt wurden, und haben anonym bei den spannenden Versicherern angefragt. Mhm. Wir haben ja aus Interesse auch den Versicherer, wo sie die Ausschlussklausel leider schon bekommen hat,
ja,
nochmal mit angefragt und tatsächlich eine Normalannahme bekommen.
Ah.
Super, super ärgerlich. Dadurch, dass beim ersten Mal nicht, ja, anonym vorangefragt wurde, können wir da nicht mehr anfragen. Der Name ist bekannt, der Ausschluss würde kommen. Also super schade, hätten wir es gleich richtig gemacht.
Ja. Aber es gibt noch Möglichkeiten. Also das heißt, ja, sie hat bei anderen Versicherern eine Annahme bekommen und kann jetzt quasi bei anderen Versicherern sich versichern lassen, wenn die das halt nicht global gespeichert haben. Kann ich, Sabrina, so eine anonyme Voranfrage auch selber machen, wenn ich jetzt einfach, ja, Student bin und eine WU abschließen möchte oder so?
Nein, kann man nicht. Ich würde es auch nie unbedingt empfehlen, sich im Thema WU da auf eigener Achse schlau zu machen und zu informieren. Nicht nur, dass ich das Thema anonyme Risikovoranfrage nicht machen kann, sondern auch, weil so eine Risikovoranfrage einfach recht tricky ist. Ich meine, wir haben da nicht umsonst im Backoffice eine Expertin sitzen mit medizinischem Hintergrund. Wir machen den Job auch alle schon wirklich lange und haben, das ist immer so lustig, weil wir noch so jung sind, aber ja, wir haben alle echt Berufserfahrung und ich finde, eine Risikovoranfrage so richtig gut vorzubereiten, da gehört schon ein bisschen was mit dazu.
Mhm. Voll, genau. Also ihr könnt das nicht alleine machen. Macht das auch nicht alleine, ihr könnt das zusammen machen mit einem Makler. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, es kostet euch nicht mehr Geld. Weil viele immer denken so, ja, wenn ich das in der Beratung irgendwie mit jemandem gemeinsam mache, dann kostet mich das irgendwas. Nein, es kostet genau gleich viel, wie wenn ihr zum Vergleichsportal geht oder zum Versicherer direkt geht. Außer, dass ihr hier halt eben den Service habt und die Möglichkeit, wie Sabrina gesagt hat, auf diese langjährige Erfahrung zuzugreifen und dann, wie in der Beispielkundin, halt irgendwie doch super Annahmen zu erzielen. Das heißt, ich würde euch immer diesen Weg als ersten empfehlen, wenn keine WU möglich ist, nochmal zu hinterfragen, habe ich dann vielleicht irgendwie was falsch gemacht, so in der Antragserstellung, oder wie bin ich da vorgegangen? Möglichkeit Nummer zwei, die du dir anschauen kannst, wenn du keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommst oder denkst, du bekommst keine, ist nochmal das Thema ärztliche Atteste, Gutachten, Eigenstellungnahmen. Was ist das jetzt? Vielleicht holt uns da einmal ab, Sabrina, was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, wenn ich ein gesundheitliches Thema habe, was zu einer Ausschlussklausel führen kann, kommt das häufig auch daher, dass der Versicherer nicht genug Informationen hat, um das einzuschätzen. Mhm. Beispiel psychische Erkrankungen. Ich habe aufgrund von einem Trauerfall eine Therapie gemacht. Das ist jetzt vielleicht 2 Jahre her und ich gehe jetzt davon aus, ich gebe das an in der Risikovoranfrage. Heißt für den Versicherer, da hat eine Therapie stattgefunden. Wieso, weshalb, warum? Wie sieht die Prognose aus? Da sind zu viele Fragezeichen. Es lässt sich schwer einschätzen. Und dann ist es natürlich sehr stark, wenn ich einen Abschlussbericht von der Therapeutin, dem Therapeuten einfach mit beilegen kann, wo im besten Fall noch eine positive Beurteilung des Ganzen drinsteht. Wenn einfach klar gemacht werden kann, was war die Ursache, was war die Diagnose dazu, dann gibt das ein viel besseres Bild. Anderes Beispiel, Lebensmittelunverträglichkeit. Eine Lebensmittelunverträglichkeit kann von, ich bekomme Bauchschmerzen, wenn ich Milch trinke, bis zur Zöliakie, die ja sogar einen Grad der Behinderung auslösen kann, reichen. Ja. Wenn ich dann natürlich nur Lebensmittelunverträglichkeit stehen habe, schwierig das einzuschätzen. Wenn jetzt ein Attest des Arztes beiliegt, dass die Lebensmittelunverträglichkeit im Alltag nicht einschränkt und relativ unspektakulär ist, sage ich jetzt mal, dann wird das für einen Versicherer kein Problem sein. Mhm. Und deshalb Stellungnahmen, Arztberichte, Atteste.
Ja, vielleicht da auch nochmal ein Praxistipp, den ich immer gerne mitgebe, wenn man sich um das Thema Berufsunfähigkeit kümmert, ist, dass ihr wirklich hingeht und sagt, hey, der Gegenüber, dieser Risikoprüfer, der hat mich nie gesehen, der sieht nicht, dass ich fit bin, dass ich eine Sportskanone bin, dass ich irgendwie super viel tue für meine Gesundheit, sondern der sieht halt nur schwarz-weiß, okay, es gab irgendwie einen psychischen Vorfall oder so. Das heißt, je mehr ihr selber auch erläutert in so einer Voranfrage, in den Gesundheitsfragen, je mehr ihr erklärt, je mehr Beweismittel ihr auch habt, eben von so einem Arzt oder einer Therapeutin, Abschlussberichte, desto besser. Das untermauert nämlich dann quasi auch, dass euer Gesundheitszustand gut ist und ihr auf jeden Fall eine BU verdient habt oder die abschließen könnt. Möglichkeit Nummer 3, die ihr angehen könnt, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, gegebenenfalls mit Ausschlüssen. Das heißt, oftmals kann es sein, wenn man gewisse Vorerkrankungen hat, dass man einen Ausschluss beim Versicherer bekommt, dass der sagt, sorry, dein Rücken ist nicht versichert, aber der Rest schon. Oder die Psyche sieht man auch ganz oft in der Praxis. Und hier ist unsere Empfehlung eigentlich, dass ihr solche Sachen euch trotzdem anschauen solltet und nicht direkt irgendwie sagt, ich will keine BU, weil es ist ja keine vollwertige BU, mein Rücken ist irgendwie nicht versichert oder so, weil es sehr viele vielfältige Gründe für Berufsunfähigkeit gibt. Ich weiß nicht, was da du so in der Praxis siehst oder was deine Praxismeinung dazu ist, Sabrina.
Ja, eine BU mit einem Ausschluss ist immer besser, wie überhaupt keine BU zu haben. Gerade Thema Psyche, das ist bei uns ein sehr häufiger Ausschluss. 30% der BU-Fälle sind psychische, neurologische BU-Fälle. 70% andere Ursachen. Also nur weil ich eine Ausschlussklausel Psyche habe, hätte ich dann aber natürlich trotzdem Versicherungsschutz für einen Autounfall. Ja. Ich hätte trotzdem Versicherungsschutz für die Stimme fällt aus, für das Handgelenk macht nicht mehr mit und Krebserkrankungen sind da häufig ein Thema. Also ja, man sagt es so einfach, es kommt darauf an, wie die Ausschlussklausel auch formuliert ist. Logisch, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Aber bevor ich gar keine BU mache, nehme ich die Ausschlussklausel in Kauf.
Mhm. Ja.
Plus, ich bin natürlich schon mal in dem Prozess drin gewesen und habe dann die Möglichkeit, wenn unter Umständen das Thema verjährt ist, den BU-Versicherungsschutz nochmal neu anzufragen. Wenn ich dann kein besseres Votum bekomme oder der Beitrag durch mein höheres Eintrittsalter massiv gestiegen ist, dann ist das so. Aber ich stelle mich nicht schlechter, als es ohnehin schon der Fall ist. Und im besten Fall hatte ich kürzlich auch in der Beratung mit einer Kundin, im besten Fall habe ich Glück und ich bekomme die BU vielleicht sogar dann nach ein paar Jahren ohne Ausschlussklausel.
Ja.
Und dann habe ich de facto die Normalannahme.
Ja. Vielleicht auch hier nochmal ein anderer Praxistipp. Wenn ihr bei einem guten Berater seid, bei einer guten Beraterin, so wie bei uns zum Beispiel, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit auch, dass wir uns natürlich sehr stark für unsere Kunden einsetzen und auch an der einen oder anderen Stelle mit dem Versicherer sprechen können. Wir kennen kennen mittlerweile. Die Versicherer, die Risikoprüfer sind da ja auch immer wieder in Kontakt und wissen, was möglich ist und wo man vielleicht auch noch Grenzen ausreizen kann. Sprich, wenn man vielleicht so eine Ausschlussklausel bekommt, kann man vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn man jetzt zum Beispiel beim Rücken eine Ausschlussklausel bekommen hat, wenn man akut was hatte am Rücken, dass das für 2, 3, 4 Jahre ausgeschlossen wird und man die Möglichkeit hat, das wieder zu überprüfen und dann das wieder inkludiert wird und man jetzt keine neue BU beantragen muss. Also all die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und ausmerzen oder herausfinden können wir sie durch die Voranfrage, was dann schlussendlich so die Annahmen ergeben. Okay, kommen wir zur nächsten Möglichkeit, die du oder ihr euch anschauen könnt. Und zwar ist das, wenn man wirklich keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommt, gibt es eine schöne Alternative, die ist noch nicht so bekannt am Markt, aber die Grundfähigkeitenversicherung. Was ist die Grundfähigkeitenversicherung?
Die Grundfähigkeitenversicherung, manchmal sagt man die kleine Schwester der BU, die Grundfähigkeitenversicherung sichert, wie der Name schon sagt, meine Grundfähigkeiten ab. Sehen, schmecken, tasten, hören, riechen. Ich kann das je nach Anbieter aber auch erweitern, um heben, bücken, sich hinknien und wieder aufstehen, die Psyche, Autofahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das ist meistens unter dem Thema Mobilität dann auch verzeichnet. Der Hauptunterschied zwischen einer Berufsunfähigkeitsversicherung und der Grundfähigkeitenversicherung ist, dass bei der Berufsunfähigkeit der Zustand der Berufsunfähigkeit abgesichert wird. Bei der Grundfähigkeitenversicherung gibt es einen festgelegten Katalog. Was kann ich noch, was kann ich nicht mehr? Und das sorgt auch dafür, dass vor allem Berufe, in denen körperlich gearbeitet wird, handwerkliche Berufe, häufig auch Pflegeberufe, Hebammen haben wir immer mal wieder, wo das Thema Grundfähigkeiten interessant ist, dass wir da einfach günstiger Versicherungsschutz bieten können. Achtung, es ist eine andere Herangehensweise an das Thema. Ob ich meinen Beruf noch ausüben kann, spielt da keine vorgelagerte Rolle. Hier wird nach den Grundfähigkeiten geprüft, also kann ich mich noch bücken, kann ich noch was aufheben, kann ich meine Hände benutzen, kann ich etwas sehen.
Ja, das heißt vielleicht da auch nochmal so ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Hebamme bin, die eine gewisse Grundfähigkeit verliert, zum Beispiel hören, dann kann es sein, dass ich vielleicht trotzdem als Hebamme weiterarbeiten kann, aber die Grundfähigkeitenversicherung zahlt mir jetzt schon eine Rente aus. Das heißt aber, warum sagen wir, dass sowas für zum Beispiel handwerkliche Berufe Sinn machen kann und eine Alternative sein kann? Weil es günstiger ist, hat Sabrina ja auch gesagt. Und zum anderen, weil recht häufig oder recht schnell, wenn ich in einem körperlichen Beruf eine Grundfähigkeit verliere, wie meine Hände zu bewegen oder eben meine Sehkraft oder mein Hörvermögen, dann ist es recht oft der Fall, dass man dann schon eigentlich nicht mehr arbeiten kann. Weil wenn wir realistisch sind, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob eine Hebamme noch arbeiten kann, wenn sie nichts mehr hören kann, jetzt um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen. Aber wenn sie ihre Hände nicht mehr bewegen kann, kann sie definitiv nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Deshalb, macht das in diesen Berufen auf jeden Fall Sinn. Würdest du denn sagen, es macht auch für Bürojobber Sinn als Alternative, wenn ich keine BU mehr bekomme?
Wenn ich keine BU mehr bekomme, ja. In einem Bürojob würde ich immer die BU der Grundfähigkeitenversicherung vorziehen. Da haben wir aber auch eine ganz andere Ausgangssituation. Bei körperlichen Berufen wäre ich eher bei der Grundfähigkeitenversicherung, im Bürojob immer bei der BU, definitiv.
Genau, also ist das auf jeden Fall eine Alternative. Wir sprechen ja heute auch über Alternativen, wenn eben die BU nicht möglich ist, dass man sich das mal anschaut. Und in einem körperlichen Beruf kann es aber auch sein, dass das vielleicht die erste Wahl sein könnte als Arbeitskraftabsicherung. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, wir haben dazu auch eine ausführliche Podcast-Folge mal gemacht. Die verlinke ich euch einmal in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Weitere Möglichkeit, die du dir anschauen kannst, wenn du keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommst, ist die sogenannte Dread-Disease-Versicherung. Die ist überhaupt nicht so bekannt bei uns in Deutschland. Übersetzt ist das auch die schwere Krankheitenversicherung. Und wie der Name schon sagt, zahlt diese Versicherung aus, wenn ich irgendeine schwere Krankheit bekomme. Auch die sind definiert über einen Katalog, aber hier geht es wirklich rein um Krankheiten. Das heißt, Unfälle sind nicht mit abgesichert, das muss einem bewusst sein. Und so klassische Krankheiten, die da eigentlich so mit drin sind, sind Krebs und Co. Vielleicht habt ihr solche Werbeanzeigen auch mal gesehen für so Krebsversicherungen. Das ist per se eine Dread-Disease-Versicherung, die halt diese Krankheit Krebs sozusagen absichert. Was sind da denn so die Hauptunterschiede im Vergleich zur Berufsunfähigkeitsversicherung?
Also der Hauptunterschied bei der Dread-Disease-Versicherung ist, dass gar nicht geprüft wird, ob der Beruf noch ausgeübt werden kann. Es wird rein darauf geprüft, ist eine gewisse Erkrankung, die wird in den Bedingungen festgelegt, erfüllt. Die Schwere der Krankheit erfüllt, die Diagnose erfüllt und daraus entsteht dann der Leistungsanspruch. Also es gibt einen festgelegten Betrag X, der dann geleistet wird. Da kann ich mir aussuchen, bei einer Krebserkrankung möchte ich gerne 100.000 Euro als Kapitalleistung haben. Wenn die Krebserkrankung eintritt, dann wird entsprechend der Leistungsfall ausgelöst, also die 100.000 Euro werden ausgezahlt. Hier gilt es immer, je nach Anbieter auch genau in den Bedingungen zu schauen. Also auch eine Dread Disease Police würde ich nicht alleine abschließen. Der Teufel versteckt sich im Detail. Letztendlich muss ich im Kleingedruckten, wenn ich sowas selber mache, einfach genau schauen, Mensch, welche Krebserkrankungen sind denn da tatsächlich abgesichert, welche nicht, welche Stufen müssen erfüllt sein. Also Spoiler, bei einem Hautkrebs und einem entfernten Muttermal löst so eine Dread Disease Police nicht aus.
Ja.
Es ist auch häufig mit dem Thema Herzinfarkt, also Herzinfarkt-Schlaganfälle sind da gerne mit abgedeckt. Herzinfarkt, da muss in der Regel eine definierte restliche Leistungsstärke des Herzens. Es geht letztendlich einfach um die Leistungsfähigkeit, die das Herz nach dem Herzinfarkt langfristig hat, also nicht 2 Wochen nach Herzinfarkt, sondern auch mehrere Monate nach Herzinfarkt. Kann eine charmante Lösung sein, wenn ich keine BU mehr bekomme. Auch hier, ich wäre eher bei einer Grundfähigkeiten- oder bei einer BU-Versicherung gerne mit AU-Klausel. Viele BU-Anbieter haben auch Krebs-Sofortleistungen. Aber klar, wenn ich sage, ich habe da einfach ein Thema mit, ich bekomme keine BU mehr, kann das eine günstige und sinnvolle Alternative sein.
Ist das eigentlich eine Sache, die man sich anschauen kann? Wobei man tatsächlich sagen muss, in der Praxis, es gibt leider nicht so viele Tarife oder gute Tarife. Und es ist so ein bisschen ein Thema, was aus den USA hier rüber geschwappt ist. Und entsprechend sehen die Tarife halt manchmal auch ein bisschen anders aus, was so die Bedingungen angeht, als das, was wir jetzt bei einer BU oder Grundfähigkeitenversicherung so kennen, würde ich mal sagen.
Klar, und man merkt auch, dass es aus den USA kommt. Mhm. In den USA das Thema Krankenversicherung, ja. Gesundheitskosten.
Voll.
Das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das haben wir so in dem Fall nicht.
Ja.
Deswegen, also man merkt, es funktioniert auf dem deutschen Markt, die Krebspolice, wie man es am Anfang gerne genannt hat. Also es kann eine Alternative sein, wäre jetzt aber nicht mein Favorite.
Weitere Alternative, ihr seht, wir haben mega viel im Repertoire für euch und lassen euch natürlich hier nicht im Stich, sondern es gibt Möglichkeiten. Die nächste Alternative für euch vielleicht, wir haben es auch so ein bisschen priorisiert, wäre eine Krankentagegeldversicherung. Was ist jetzt eine Krankentagegeldversicherung? Wir kriegen doch Krankengeld in Deutschland. Was ist das, Sabrina?
Also das Krankentagegeld, das springt dann ein, wenn ich länger krank bin. Vielleicht einfach nochmal kurz, um das einzuordnen, wie das genau funktioniert und was ich auch vom Gesetzgeber her bekomme. Wenn ich krank werde, dann bekomme ich die ersten 6 Wochen über meinen Arbeitgeber die Lohnfortzahlung. Heißt, mein Gehalt verändert sich nicht. Ich bekomme das, was ich sonst auch bekommen würde. Und nach 6 Wochen springt dann für den Arbeitgeber die Krankenkasse ein mit dem sogenannten Krankengeld. Das Krankengeld bewegt sich bei etwa 80% des Nettoeinkommens. Etwa, es ist ein Daumenwert, also man muss es dann schon genau berechnen. Es sind nicht exakt die 80%. Achtung, wenn ich sehr gut verdiene oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, dann ist das maximale Krankengeld, das ich von der Krankenkasse bekomme, etwa diese 80% von der Beitragsbemessungsgrenze. Heißt natürlich auch, bei einem hohen Einkommen wird die Lücke, die mir da entsteht, deutlich größer. dann kann es sehr sinnvoll sein, das Krankentagegeld abzusichern. Besonders wichtig ist das bei Selbstständigen. Mhm. Bei Selbstständigen ist es tatsächlich so, die Lohnfortzahlung fällt ja weg.
Ja.
Jemand, der selbstständig ist, hat keinen Arbeitgeber, der für einen einspringt.
Ja.
Und dann gibt es da unterschiedliche Tarife, dass ich schon ab Tag 1, der ist recht teuer, schon ab Tag 1 das Krankentagegeld bekommen kann, Tag 3, Tag 6, Tag 9. Also auch hier super wichtig, vor allem für Selbstständige, das Thema Krankentagegeld mit auf dem Schirm zu haben, wird meistens mit der privaten Krankenversicherung mitgelöst, da sonst, wenn man sich unsicher ist, einfach mal in die Police gucken.
Ja.
Und wichtig, ein Krankentagegeld muss man regelmäßig anpassen.
Ja,
Inflation.
Lässt grüßen, überall. Ja.
Genau, und da kann eben dieses Krankentagegeld einfach eine Abhilfe schaffen. Mhm. Achtung, es ist zeitlich begrenzt. Mhm. Also ein Krankengeld von der Krankenkasse und damit auch das Krankentagegeld wird beim Angestelltenverhältnis maximal 72 Wochen ausgezahlt. Mhm. Und bei der PKV in der Regel auch 72 Wochen. Danach ist Schluss.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist hier so der Hauptunterschied auch zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ich halt wirklich länger als diese 72 Wochen ausfallen sollte, weil ja, ich irgendeine gewisse Erkrankung bekomme, mit der ich sogar langfristig nicht mehr arbeiten kann, also bis ins Rentenalter oder so, kann auch passieren. Wenn man eine schwere Krankheit bekommt, eine Behinderung hat oder Sonstiges, dann ist das Krankentagegeld halt wirklich nur eine Option für diese ersten 72 Wochen, für Fälle, die vielleicht nicht so schwerwiegend sind. Aber in den schwerwiegenden Fällen ist man in dem Fall dann eben nicht mehr abgesichert. Es federt nur den Beginn, sage ich mal, ab von so einer Krankheit. Ja. Allerletzte Alternative für euch, die wir heute mitgebracht haben, ist, sich noch eine Rentenversicherung anzuschauen mit einer BUZ, heißt das kurz, im Fachjargon, aber für euch natürlich erklärt, das ist eine BU-Zusatzversicherung, die in der Rentenversicherung mit dabei ist. Für alle, die jetzt sagen, habt ihr eure Meinung geändert? Ich habe doch immer gelesen, BU sollte man nie mit einer Rentenversicherung koppeln. Nein, wir haben unsere Meinung nicht geändert. Das ist ein bisschen anders. Und zwar ist das primär eine Rentenversicherung, wo ein BU-Zusatz dabei ist, also keine Koppelung. Was bedeutet das, Sabrina?
Die BUZ ist tatsächlich einfach nur die Beitragsbefreiung bei BU.
Mhm.
Bedeutet, wenn ich berufsunfähig werde, muss ich meine Beiträge für die Altersvorsorge nicht mehr zahlen. Achtung, bei der BUZ wird keine BU-Rente ausgezahlt. Immer wenn eine BU-Rente ausgezahlt wird, passiert das in Verbindung mit Gesundheitsfragen.
Mhm.
Die klassische BUZ funktioniert also so, dass ich von der Beitragszahlung befreit werde. Der Versicherer bezahlt, wenn ich nachweise, dass ich berufsunfähig bin, die Beiträge für mich weiter.
Ja, also hier nochmal wichtig, hier geht es dann eher darum, einfach seine Altersvorsorge im Worst Case abzusichern, dass da halt weiter die Beiträge bezahlt werden für einen, dass man den Stress nicht mehr hat in dem Sinne und dann halt in den privaten, zum Beispiel ETF-Rentenversicherung oder so, einfach weiter einbezahlt wird vom Versicherer. Aber es ist halt nicht so, dass hiermit mein Lebensunterhalt dann bezahlt werden kann. Es ist nur ein kleiner Baustein, der wirklich so last case, würde ich sagen. Deshalb auch von der Prio haben wir das nach hinten gesetzt. Ist eigentlich jetzt nicht ein vollwertiger BU-Schutz, sondern einfach nur eine Möglichkeit, sich da nochmal ein bisschen mit abzusichern. Da vielleicht auch ganz wichtig, hattest du ja vorher auch so gesagt im Vorgespräch, dass man so ein bisschen drauf achtet, weil wenn ich natürlich gar keine Absicherung habe, dann falle ich in das Bürgergeld, also aktuell Bürgergeld. Das heißt, wenn ich eine Rentenversicherung in der dritten Schicht habe, also in der privaten Säule und dann diese BUZ da habe und da ist schon über 40.000 Euro angespart, dann bringt mir das leider auch reichlich wenig, weil ich muss dann erstmal meine privaten Vermögen aufbrauchen. Deshalb ist halt so wichtig, dass man sich wirklich Gedanken macht um eine Arbeitskraftabsicherung. Deshalb sprechen wir ja auch hier heute darüber. Aber es ist wirklich nur so ein mini kleiner Schutz, der vielleicht auch nicht in diesem Case gilt. Es gibt die Möglichkeit, wo es geschützt wäre, das zu machen in der ersten Schicht. Das wäre dann, vielleicht kannst du das einmal erklären, was das wäre, was für eine Option.
Ja, genau. Also ich kann eine BUZ auch in der Basisrente einbauen. Mhm. Besonders interessant für sehr gut Verdienende und Selbstständige. Also gerade im selbstständigen Bereich das Thema Altersvorsorge vor der Berufsunfähigkeit zu schützen. Aber auch, und das ist auch eine interessante Alternative für Angestellte, in der betrieblichen Altersvorsorge, ich persönlich bin ja großer Fan von der betrieblichen Altersvorsorge, da kann ich oft auch eine BUZ einbauen, die ist auch häufig recht günstig. Mhm. Ich würde hier aber immer fragen, was macht denn der Risikobeitrag aus? Mhm. Ist eine Möglichkeit, damit könnte ich dann meine Altersvorsorge wenigstens in Schicht 1 oder 2 vor einer Berufsunfähigkeit schützen. Es kann auch in der Schicht 3 sehr hilfreich sein.
Ja.
Ich kann mir damit einen früheren Renteneintritt vielleicht auch einfach bewahren. Also vor allem, je älter ich werde, desto höher ist das Risiko, berufsunfähig zu werden. Habe ich dann damit einfach auch die Möglichkeit, wenn ich kurz vorm Renteneintritt erst berufsunfähig werde, über diese BUZ mir zu bewahren, dann den früheren Renteneintritt zu ermöglichen. Auch das ist irgendwo wieder eine sinnvolle Anwendung für eine BUZ. Aber wie du schon sagst, das ist wirklich so der Last Case, wenn ich sonst gar nichts mehr machen kann, dass ich dann die BUZ anwähle.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, die, glaube ich, viele von euch noch nie gehört, gesehen habt. Wenn euch dieses Thema interessiert, ist, glaube ich, an der Stelle mega wichtig eine Beratung, weil das kann man sich wirklich nur individuell anschauen, wie Sabrina gesagt hat, in welcher Schicht das dann für euch Sinn macht, wie genau das ausschaut und welche Ausgestaltungsmöglichkeiten man da hat. Es ist auf jeden Fall die allerletzte Möglichkeit, wenn man keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommt.
Wenn ihr eine bestehende BU habt und da ist vielleicht eine Ausschlussklausel mit drin oder ihr seid euch einfach unsicher, ob sie tatsächlich gut ist, bieten wir einen kostenlosen BU-Check an. Meldet euch da gerne dafür. Wir verlinken euch den Link. Wir verlinken euch den Link in den Shownotes. Und vielleicht seid ihr tatsächlich ein Fall für die Risikovoranfrage, war nicht gut organisiert und ihr bekommt vielleicht sogar noch was Besseres hin.
Fassen wir einmal zusammen, was haben wir heute mitgenommen aus der aktuellen Folge? Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Zuallererst, wenn ihr wirklich sagt, ich bekomme keine Berufsunfähigkeitsversicherung, anzuschauen, habt ihr wirklich eine Voranfrage gemacht? Wie seid ihr vorgegangen bei dem Thema? Wenn es gewisse Vorerkrankungen gibt, auch mit Eigenstellungnahmen zu arbeiten und das Ganze über einen Arzt, Attest etc. zu bestärken und immer dran zu denken, der Risikoprüfer sieht euch nicht, so wie euch vielleicht der Berater sieht, sondern er bekommt halt ein Blatt Papier und muss auf dieser Basis bewerten. Und je mehr ihr dazu beitragt, desto besser wird auch die Annahme in der Regel. Und wenn ihr eine BU bekommt, aber mit einem Ausschluss, dann sagen wir immer, lieber einen Ausschluss akzeptieren, denn es gibt viele andere Themen, die man irgendwie im Laufe des Lebens bekommen kann, als sich aufgrund eines Ausschlusses dagegen zu entscheiden, weil es ist schon ein sehr wichtiges Thema. Die Arbeitskraft hat einfach einen hohen Stellenwert, finanziell gesehen, aber natürlich auch für all das, was man in seinem Leben aufbauen möchte. Der staatliche Schutz ist einfach nicht so hoch. Dann das Thema Grundfähigkeiten, Absicherung für die Berufe, die jetzt beispielsweise handwerklich unterwegs sind oder wenn man keine Berufsunfähigkeit im Bürojob bekommt, nochmal eine Alternative, die man sich hier angucken kann und gewisse Fälle mitversichert. Die Dread Disease, die schwere Krankheitenversicherung, über die wir gesprochen haben, die man sich anschauen kann. Das Krankentagegeld auch, aber hier ganz wichtig, nochmal die Alarmglocke, ist wirklich nur bis zur 72. Woche und zahlt eben nicht endlos lange aus. Und zum Schluss eben das Thema Rentenversicherung mit der BUZ. Ja, ich glaube, das war alles. Vielen Dank auf jeden Fall an Sabrina, dass du heute mit dabei warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich hoffe, die Podcast-Folge und auch das Video hat dir, euch geholfen, dass ihr hier eine alternative Lösung findet. Wenn euch dieses Thema interessiert, wenn ihr Fragen habt, packt sie gerne auch mal in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr da Unsicherheiten habt und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da in die Beratung kommen sollte oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wir geben euch da gerne einen Ratschlag, einfach an support@femens-finanzen.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet und unseren Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify eure 5-Sterne-Bewertung schenkt und natürlich auch, wenn ihr unser YouTube-Video liked. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.